Auf einer Skala 1 bis 10, wie geht's der deutschen Wirtschaft aktuell?
Gut.
Also eine 6.
Ja.
Oder eine 7.
Die redet sich manchmal ein bisschen zu schlecht. Ich glaube, es geht ihr gut, wenn, die ist schon angespannt, also 10 ist es nicht.
Ja.
Dafür sind einfach zu viele Themen da, dafür sind zu viele Abhängigkeiten da. Es geht ihr gut, weil ich denke, dass sie Chancen hat und die auch sieht und die auch annimmt.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast Hi Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene.
Aber nicht lachen hier.
Glaubst du nicht, aber das ist wirklich jetzt mein Intro, ne? Also wir sind jetzt schon mitten im Podcast und heute Morgen bin ich aufgestanden gegen 7:30. Das erste, was ich mache, erstmal aufstehen, Zähne putzen und dann scroll ich auf LinkedIn. Mhm. Der zweite oder dritte Beitrag war Pressemitteilung, Salzgitter AG, neue Aufsichtsratsvorsitzende Ulrike Brusi. Ja. Und da war dein Gesicht heute Morgen auf meinem Handy und ich mir dachte, ach, ist ja fantastisch, weil sie 12 Stunden später hier bei uns im Podcast sitzt. Du bist aber nicht nur Aufsichtsratsvorsitzende der Salzgitter AG, sondern auch noch Vorständin oder Mitglied des Vorstands der DZ Bank, der zweitgrößten Bank Deutschlands. Mhm. Und in diesem Sinne, Ulrike, herzlich willkommen in Hildesheim.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute da sind und dass das auch so zusammenfällt mit den Ereignissen. Habe mich gefreut, dass es für die Region eigentlich ja auch was Besonderes ist.
Genau, deswegen ist es für uns auch umso bedeutender, dass du heute hier bist. Tatsächlich habe ich auch deinen Namen das allererste Mal von Michael Kickbusch gehört. Der hatte von dir erzählt und meinte, ich glaube, das wäre so eine Kandidatin, die muss man im Podcast einladen. Und der hat auch den Kontakt hergestellt. Von daher auch an der Stelle, Michael, nochmal vielen Dank dafür, fürs Netzwerken. Genau. Ulrike, bevor wir einsteigen in die Wirtschaftsthemen, heute unerwarteterweise auch noch in die Stahlindustrie-Themen, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal ganz kurz zu sprechen. Wollen auch viel über Wirtschaft, über Finanzwirtschaft und Bankgeschäft sprechen. Bevor wir aber da inhaltlich einsteigen, wer ist Ulrike und wie war eigentlich der Werdegang von Ulrike?
Also Ulrike ist 1965 geboren, ist die älteste von 5 Geschwistern.
5 Geschwister?
Also 5 Geschwister, genau, ja. Also 4 noch dazu. Okay. Und ist in einem Ort aufgewachsen, der 18.000 Einwohner hat, ist da in die Schule gegangen.
Wo?
In Weißenburg, in Mittelfranken. Mhm. Das hört man, glaube ich, auch so ein bisschen raus. Und mochte total gern Mathematik, war aber im neusprachlichen Zweig. Also Sprachen war dann am Anfang erstmal so ein Kampf, da durchzukommen. Und ja, hat dann auch Wirtschaftsmathematik studiert in Augsburg, bei Siemens parallel dazu gearbeitet als Werkstudent. Und ich hatte damals auch das Glück, in eine Abteilung zu kommen, die künstliche Intelligenz schon angefangen hat. Also wir reden über das...
In welchem Jahr sind wir da eigentlich?
Irgendwie in den 80ern des vorherigen Jahres.
Du sprichst gerade von künstlicher Intelligenz,
ja, genau.
In den 80ern.
Mhm, genau.
Ich glaube, du bist unser Podcast-Gast, welcher als allererstes im Leben Berührungspunkte mit KI hatte scheinbar.
Ja, das kann gut sein. Das war damals auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Also man hat angefangen, so Sprachen zu entwickeln, also Programmiersprachen. Prolog und Lisp waren so Sprachen, die man damals hatte. Hat sich das erste Mal so Gedanken darüber gemacht, wie man solche Expertensysteme, hieß es damals, auch bauen kann. Und es war damals ein Projekt für die Post. Man hat damals noch Briefmarken am Schalter geholt, musste beraten werden, welche Briefmarken man drauf hat und man hat versucht sowas. Ja, du lachst, ne? Heute kriegt man Briefmarken eben online. Damals hat man sie noch kaufen müssen in der Post und musste da selber hingehen. Und hat versucht, diesen Beratungsprozess zu umsetzen. Also was weiß jemand darüber, wie wird er beraten, um das Ganze auch mal denken zu können, wie man sowas auch programmieren muss.
Also eigentlich wollte ich doch nicht in Themen einsteigen, aber ich muss nochmal nachfragen. Also wie hat man künstliche Intelligenz damals verstanden? Also wie hat man es damals begriffen oder wie hätte man es damals beschrieben, was das ist?
Also eher unter dem Thema Expertensysteme, weil man gesagt hat, wie kriegt man das Wissen von Experten auch in Programme rein? Also wie kann man, wenn der Experte nicht da ist, das Ganze auch in einer IT nachbilden und dieses Wissen zugänglich machen? Also es gab ja auch noch kein Amazon damals, aber man hat schon versucht herauszufinden, wie kann man eigentlich so einen Bibliotheksberatungsprozess auch auf Programme nachvollziehen. Hm. Damals gab es auch noch keine Sprachsysteme, Also wir haben dann uns totgelacht, weil das kam aus dem Amerikanischen eher so und Ulrike hieß dann so Ulrike. Und das war so ungefähr der Zustand damals auch.
Aber das heißt also, der damalige Use Case ist eigentlich sehr ähnlich wie heute, war Knowledge Management, war ganz viel Wissen.
Genau. Wie kriegt man das eigentlich so auch in einem Programm umgesetzt? Und die Programmiersprachen waren ja am Anfang auch noch gar nicht so dafür geeignet. Und das ist schön heute zu erleben, weil man da ganz viel weiterentwickelt hat und es macht mir total Spaß, heute die Systeme auszuprobieren und zu schauen, was können die eigentlich. Mhm. Ist echt spannend und schön, was sich entwickelt hat.
Lass uns da gerne nochmal später eintauchen, das Thema KI. Aber nochmal kurz, nochmal um die Chronologie da festzuhalten. Wirtschaftsmathematik studiert, dann bei Siemens eingestiegen.
Parallel zum Studium dort so, gearbeitet.
Also ein duales Studium oder?
Nee, ein normales Studium und in den Semesterferien dann als Werkstudent bei Siemens gearbeitet.
Okay.
Und eingestiegen bin ich dann bei der Bayern LB in München als IT-Trainee. Das war der Einstieg ins Banking. Dachte ich mir, naja, so in 3 Jahren habe ich kapiert, was eine Bank macht. Dann mache ich was anderes. Hm. 35 Jahre später bin ich
immer noch bei der Bank,
habe immer noch nicht alles kapiert. Das ist spannend.
Okay, verstehe. Aber bevor wir jetzt ins Bankgeschäft einsteigen, wenn du sagst 5 Geschwister, welche Art von Erziehung habt ihr genossen? Was haben deine Eltern gemacht beruflich? Wart ihr eher konservativ? Bist du ein religiöser Typ oder eher rational bei Wirtschaftsmathematik?
Also, ich hatte 3 Brüder und eine Schwester. Von daher ist man dann besser mal Jungsmädchen als Mädchenmädchen, um 3 Brüder zu überleben. Hat mich schon geprägt. Hatte Eltern, die uns eigentlich sehr gleich erzogen haben, indem die Jungs konnten Kuchen backen und wir konnten Auto putzen. Also, dass das auch so ausgeglichen war. Ich hatte oder habe Eltern, der Vater lebt leider nicht mehr. Der Vater ist im Krieg geboren, also 26er Jahrgang. Also habe schon auch miterlebt, wie Krieg einen Menschen prägt oder auch eine Familie dann prägt. Seine Frau, also meine Mutter, ist 17 Jahre jünger. Und das ist natürlich so eine Zeit, wo man als Frau wenig gearbeitet hat. Die war zu Hause mit 5 Kindern, war das auch fast gar nicht anders möglich. Mhm. Ja, trotzdem sehr offen. Wir waren alle 2 Jahre so 10.000 Kilometer Tour in Europa unterwegs. Mhm. Der Vater war Deutschgeschichte-Erdkundelehrer und hat uns ganz viel gezeigt, was in Europa so Schönes ist. Mhm. Also viel von dem neugierig sein auf was Fremdes ist aus dieser Zeit gekommen.
Jetzt haben die, finde ich, vor allem die Menschen, die so einen Krieg miterlebt haben und auch so auch dann nach dem Krieg beim Aufbau wieder mehr mitgeholfen haben, die haben ja irgendwie charakteristisch auch Werte. Hast du da irgendwas mitgenommen oder haben dich gewisse Werte geprägt in deinem Leben?
Auf jeden Fall. Das, was ich so am prägendsten bei mir habe, ist, dass er uns immer sehr deutlich beigebracht hat, dass man Menschen nach dem Mensch beurteilt und nach seiner Funktion. Und auch so, dass man neugierig auf was anderes sein soll. Also trotzdem, auch wenn vielleicht was Negatives passiert ist, immer wieder an dem Schönen sich orientieren soll. Und dass das einfach das ist, was im Leben wichtig ist.
Aber ich finde, das ist so emotional, dass du das sagst, weil du sagst, Menschen nach Menschen beurteilen, nicht nach Funktionen. Mhm. Das sagt die Vorstandsmitglied der DZ Bank, zweitgrößte Bank Deutschlands. Mhm. Und jetzt will ich einfach mal knallhart ehrlich sein. Ne? Also du hast ja schon jeden Tag Menschen um dich herum, die mit dir so sprechen, wie sie sprechen, mit dir so umgehen, wie sie umgehen, aufgrund deines Postens.
Das ist richtig. Also das ist schon manchmal schwierig rauszufinden, ob die nur freundlich sind, weil der Posten wichtig ist.
Ja.
Oder ob die mich als Mensch auch ernst nehmen. Mhm. Aber ich glaube, das kriegt man dann mit der Zeit schon mit. Also ich finde es umgekehrt wichtig zu sagen, wer vor mir ist, ist ein Mensch und ich höre erstmal dem Menschen zu und nehme ihn ernst. Das ist eigentlich so die Regel, die für mich dahinter gilt. Mhm. Und das andere, ja, ich war ja auch Mitarbeiter und bin aus Versehen mit dem Vorstand damals im Aufzug gefahren und konnte keinen Pieps rausbringen, weil ich so mir gedacht habe, so, der Vorstand, was redet man mit dem eigentlich?
Ja.
Und das versuche ich umgekehrt ein bisschen zu entspannen, wenn ich im Aufzug dann Mitarbeitende treffe und merke so, Hilfe, der Vorstand fährt mit. Dann erstmal über Kaffee und Sonne und sonst irgendwas zu reden, um bisschen Atmosphäre auch reinzukriegen.
Du hast, das kaufe ich dir auch sofort ab. Du hast ja auch so eine unglaubliche menschliche Nähe, die du auch in deiner Führungskultur auch irgendwie lebst. Dazu kommen wir auch nochmal zu sprechen. Nur einmal kurz einmal aufzuholen. Das heißt, nach Siemens war Bankgeschäft Bayern LB. Mhm. Da wolltest du eigentlich 3 Jahre bleiben, mhm, um einfach mal das Bankwesen zu lernen. Wie ging dann die Karriere weiter?
Also ich habe dort 18 Jahre gearbeitet und habe ganz unterschiedliche Aufgaben gehabt. Also ich war dann auch mal Händler von Derivaten und war Abwickler, habe in Projekten gearbeitet, bin Projektleiter geworden, Großprojektleiter geworden. Und habe das auch immer gerne gemacht, weil es mir einfach immer so ein Puzzlesteinchen meiner Neugierde über, wie ist Bank, dann auch zusammengebaut hat. Weil ich das dann einfach auch spannend fand. Ne? Das ist, waren auch immer wieder Aufgaben, die was Besonderes waren, wo manchmal was nicht funktioniert war. Wo man dann gesagt hat, kannst du mal versuchen, dass du das wieder hinkriegst. Und ich fand das eigentlich immer spannend, weil das mir immer mehr über Bank erklärt hat und immer mehr Zusammenhänge. Und ja, eines Tages kam ein Anruf, ob ich nicht zur NordLB nach Hannover gehen möchte. Da ist ein Risikocontrolling, Bereichsleitung frei. Ja, und dann habe ich mir das mal angeschaut.
Das war ein Headhunter-Anruf quasi dann wahrscheinlich?
Das war eigentlich über Externe, die für mich in der Bayern LB gearbeitet haben, das, mhm, Wissen, dass da eine Bereichsleitung gesucht wird.
Okay, verstehe.
Und dann so, könntest du eigentlich passen, verstehe, und hast du Lust, dir das mal anzuhören?
Ich habe bei ChatGPT so einen Lieblingsprompt, das ist Eli 5, explain it like I'm 5. Erklär es mir, als wäre ich 5. Mhm. Und wenn du sagst, du hast irgendwie Großprojekte gemacht und irgendwie als Händler für Derivate, mhm, das heißt für 5-Jährige?
Ach so. also Derivate handeln heißt, dass du, wenn du einen Kredit hast und der zum Beispiel in US-Dollar und Schweizer Franken ist, weil du das vielleicht in deinem Geschäft brauchst, aber möchtest eigentlich, dass du kalkulieren kannst in Euro, dann kannst du dir ein Geschäft kaufen, dass das übersetzt in Euro, also dass das tauscht in Euro. Und das ist ein Derivat. Derivat heißt einfach, es ist ein bisschen was anderes als das normale Geschäft und hilft dir, das, was du eigentlich in deinem Unternehmen brauchst, auch wirklich optimal zusammenzubauen in Finanzprodukten. Und Großprojektleitung heißt, das ist ein großes Projekt, heißt, es hat verschiedenste Aufgaben, geht in verschiedene Bereiche rein, muss viel koordiniert werden, dauert relativ lang. Mhm. Und die Frage ist, wie man sowas in der Umsetzung dann steuern kann. Also es ist eine Führungsposition und die größer. Das heißt, du brauchst nochmal Teilprojektleiter dazu, die dir Teile dazu umsetzen. Mhm. Also es ist schon eine Führungsaufgabe, die über eine andere Führungsfunktion hinweg, mhm, Menschen bewegt.
Wie alt warst du, als du das erste Mal so eine Führungsposition angenommen hast?
Also so eine Teilprojektleitung war dann das erste, das war... Gute Frage, habe ich noch nie ausgerechnet. Also 90 habe ich angefangen zu arbeiten, 3-4 Jahre danach so ungefähr.
Okay, okay. Das heißt, du warst?
Wie alt ich war? Ich bin 60 geworden dieses Jahr, 1965 geboren. Dann war ich 90 angefangen, 25, zwischen 25 und 30 irgendwo.
Okay, also eigentlich sehr früh mhm, Führungsverantwortung bekommen. Und auch dann Mitarbeiter um dich herum gehabt, die du auch führen musstest, mhm, und auch halt gewisse Budget- und auch Geldverantwortung, ne? Auch eine Finanzverantwortung.
Das kam dann mit der Zeit, genau.
Genau. Mhm. Und dann war eine Stelle frei in Hannover, mhm, NordLB, und da warst du im Risk Controlling.
Genau, da war ich dann die Leiterin vom Risikocontrolling.
Was waren da die Tätigkeiten?
Das war im 2008, da war eigentlich so die Finanzkrise gerade da.
Stimmt. Genau.
Und ich dachte mir noch, wie ich gekommen bin, prima, solche Krisen sind eigentlich in einem halben Jahr vorbei. Also bis ich komme, haben die alles aufgeräumt.
Aber war die Krise fing die vor deiner Anreise? Also vor deinem Antritt oder war
ja,
sie schon?
Ja, die fing schon an.
Okay.
Und dann dachte ich eben so, die ist vorbei, bis ich komme.
Ja.
Mitnichten, ne? Und im Risikocontrolling gibt es verschiedene sogenannte Risikoarten. Also da schaut man, wenn sich was bewegt, zum Beispiel Aktien bewegen, was für ein Risiko fahre ich da ein? Oder wenn sich der Dollar bewegt. Es gibt auch ein Liquiditätsrisiko, das heißt, wie viel Geld habe ich eigentlich da und wie viel kriege ich von außen und wie viel muss ich rausgeben für Kredite. Und dieses Liquiditätsrisiko brauchte damals ein Modell, wie man das rechnet, weil das hatte man bis dahin noch gar nicht sich so genau überlegt. Und das musste dann entwickelt werden und das habe ich mit dem Bereich zusammen dann auch aufgestellt, also die Experten, die da drin sind. haben das dann aufgestellt und dann musste man das auch weiterentwickeln, weil die Aufsicht verschiedene neue Anforderungen da dran hatte. Die haben dann praktisch nochmal gesagt, okay, gut, wie ihr das rechnet, von eurer ökonomischen Sicht aus. Wir wollen es aber nochmal nach einem bestimmten Verfahren rechnen lassen von euch, weil dann andere Banken das genauso machen und dann können wir Banken besser vergleichen. Hm. Das war so eine Zeit, wo die Aufsicht auf diesen Themen sehr viel Wert drauf gelegt hat, viel dazu entwickelt hat und was man dann aufbauen musste.
Hm. Jetzt mal eine banale Frage, aber wie viel von dem Wirtschaftsmathematikstudium kann man dann auf der Ebene noch einsetzen? Ist das dann 0% oder sind es immer noch 5%?
Also von dem Inhalt selber glaube ich gar nichts mehr.
Mhm.
Was du, weil das machen die Modellleute, ne? Also die, du machst es dann in der Funktion Bereichsleitung, machst du das nicht mehr selber.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil man muss sich schon darauf konzentrieren und sich auch viel damit beschäftigen. Was du in dem Studium schon lernst, ist eine bestimmte Art zu denken.
Herangehensweise.
Die Herangehensweise, wie du im Studium musst du Beweise führen und die müssen mit einer bestimmten Stringenz, also mit einer bestimmten Konzentration gemacht werden. Und du lernst auch ganz viel Programmieren und das schult dein Denken in dem Sinn, wie baue ich was auf, mhm. dass zum Schluss auch was rauskommt sozusagen.
Analytisch denken
und damit würden. Sehr analytisch im Endeffekt, ja genau. Mhm.
Erinnert mich total an die Aussagen von Michael Pickel, der war hier auch im Podcast zu Gast, Ex-Vorstandsmitglied von der Hannover Rück
mhm.
und deren Wertschöpfung ist ja nur Rechnen, also mhm. Rechnen, Kalkulieren und Bewerten mhm. als Risiko. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, ein Thema, was du auch schon in den 80ern scheinbar hattest oder in den 90ern schon hattest mit der künstlichen Intelligenz. Wenn ich mir jetzt so Schlagzeilen lese wie BlackRock kündigt 3000 Analysten, weil BlackRock sagt, wir können selber analysieren mit einer KI, die rechnet, braucht der Mensch nicht mal irgendwie manuell rechnen und modellieren. Klar braucht es immer noch Menschen, die sagen, das sind die Variablen, das sind die Grundvoraussetzungen, das ist der Rahmen, in dem wir uns befinden. Aber das ganze Thema Rechnen rechnet sich schneller durch Rechenzentren und durch KI. Da fällt noch ein großer Teil der menschlichen Wertschöpfung irgendwie weg.
Ich glaube, die wird anders, die menschliche Wertschöpfung. Das ist ja so ein grundsätzliches Thema, das man bei KI hat. Was ist das eigentlich? Und ich vergleiche es manchmal gerne, ist zwar ein schräges Beispiel vielleicht für die Experten, aber ich vergleiche es manchmal so mit dem, wie Autos sich entwickelt haben.
Mhm.
Da hat man dann auch keine Fuhrwerke mehr gebraucht. Aber heute geht auch noch jeder zu Fuß und mit dem Fahrrad.
Mhm.
Und das andere ist, am Anfang musstest du sehr genau wissen, wie dein Auto funktioniert, damit du es fahren konntest, weil du es dann fast selber repariert hast.
Mhm.
Und heute kannst du das gar nicht mehr machen. Da gibt es Werkstätten, da gibt es mhm. Spezialisten wieder. Also da haben sich auch Arbeitsgebiete geändert für Menschen, die früher mal in dem einen oder dem anderen gearbeitet haben.
Mhm.
Das wird mit KI auch passieren. Mhm. Das ist richtig.
Apropos Arbeitsgebiete ändern und auch das Stichwort Transformation.
Mhm.
Also können wir ja vielleicht kommen, wie die DZ-Bank sich transformieren wird. Aber wie war vorher nochmal der Schritt von der NordLB? Kam dann schon die DZ-Bank oder gab es noch einen Zwischenschritt?
Genau, nee, dann kam die DZ-Bank mit der Frage Finanzvorstand. Da war dann ein Headhunter dahinter.
Okay, und dann wurdest du da als CFO angefragt, dann hast du mit der Familie gesprochen, hey, es war schön, aber es ist Frankfurt, nicht mehr Hannover. Mhm. Und deine Familie gesagt, hey, weißt du was, wir folgen dir alle, mach mal.
Na, diesmal nicht so ganz, da waren die Kinder ja schon größer. Also das erste Mal hat mein Mann tatsächlich gesagt, der ist Marokkaner, 3000 Kilometer oder 3010 von zu Hause weg ist auch schon egal. Klar kommen wir mit, so.
Mhm.
Und da war es dann eigentlich so, das war 2018, wo ich gewechselt bin, dass die jüngere Tochter noch Abitur machen musste.
Mhm.
Wir dann auch uns zwar Frankfurt angeschaut haben, aber nicht so schnell irgendwie so eine Gegend gefunden haben, wo es für sie dann auch okay war, Schule zu wechseln und dann Abitur zu machen.
Mhm.
Hatten dann beschlossen, dass wir für die Zeit auf jeden Fall noch in Hannover bleiben als Familie. Da habe ich dann gependelt die ganze Zeit. Dann kam ja Corona. Dann sind sie auf jeden Fall da geblieben. Und danach war es dann so, dass wir jetzt so eine Übergangszeit hatten, Hannover eigentlich nochmal und gerade so am Überlegen sind, wie wir das jetzt eigentlich, beide Kinder aus dem Haus, wie wir jetzt das gestalten.
Okay, aber sag mal, wenn du jetzt so, also du bist jetzt ein paar Mal schon umgezogen mhm. und Familie ist dir auch immer gefolgt, aber wenn du, ich habe dich auch kennengelernt als eine Person, die auch sehr viel Gewicht auf das Thema, auf die Vereinigung zwischen Familie und Beruf legt
mhm.
und auf die irgendwie Kombination davon und Work-Life-Balance. Aber wenn dann so ein Anruf kommt, dann hast du scheinbar nicht sofort am Telefon gesagt, okay, let's go, sondern erstmal lange überlegt, hey, welche Konsequenzen hat so eine Entscheidung für die ganze Familie?
Genau, aber das habe ich mit meinem Mann dann sehr lang besprochen, wie das ist, wie das sein kann. Das ist danach immer anders, als man sich das vorstellt, aber grundsätzlich haben wir das immer zusammen entschieden.
Wie war denn dann dieses anders, dann die ersten Tage als CFO in Frankfurt bei der zweitgrößten Bank Deutschlands? Also wie war dein Ankommen, wie hast du dich gefühlt, hat sich das wie eine Bestätigung angefühlt oder wo du dachtest, die sind noch ein bisschen weit zurück, müssen wir was aufholen und aufräumen oder was waren so deine ersten Gedanken?
Also ich fand es ein super spannendes Unternehmen, das finde ich heute noch, weil es mit seinen Produkten, also mit allen Töchtern, die die DZ-Bank-Gruppe hat, also zum Beispiel R&V als Versicherung, Union Investment, oder Bausparkasse Schwäbisch Hall, ja ein sehr, sehr breites Produktangebot hat, also alle Finanzprodukte, die man braucht, auch abdeckt. Und da muss man sich als Finanzvorstand auch reindenken, also wie funktioniert Versicherung, wie funktioniert das Bauspargeschäft in der Größenordnung, wie funktioniert auch ein Asset Manager, also wie werden Fonds gemanagt, muss man auch verstehen, weil man verstehen muss, welche Einflussfaktoren haben eigentlich die Märkte da drauf und wie funktioniert dann so ein ganzes Konstrukt. Und ich fand es schön, weil die DZ-Bank ja vorher fusioniert hatte zu einer Zentralbank der Volks- und Raiffeisenbanken und weil das auch gelebt wird. Und das von Anfang an klar war. Also wie ich gekommen bin, war auch ganz klar, das sind unsere Eigentümer, Volks- und Raiffeisenbanken sind unsere Eigentümer. Für die sind wir erstmal primär da. Für die konstruieren wir und entwickeln wir unsere Produkte. Weil die vor Ort brauchen und danach komplettieren wir das mit dem, was eine ganze Bank dann auch ausmacht. Also das war echt schön.
Ich habe mir mal ein Interview angeschaut von dir, das war aber auch schon 7 Jahre her. Da hast du von Produkten gesprochen und sogar von der Produktion. Da meinst du, das Produkt wird gerade entwickelt, haben wir gerade in die Produktion geschickt und wird gerade noch entworfen und wird noch gerade finalisiert. Jetzt sind wir ja bei euch aber jetzt nicht wie unsere anderen Gäste in der Automotive-Industrie, die dann, wenn die sagen Produkte, dann wissen wir, es ist ein Turbolader oder es ist ein Getriebe oder es ist ein Produkt zum Greifen und Anfassen. Von welchen Produkten sprichst du, wenn du von Produkten sprichst?
Also zum Beispiel von einem Kredit. Ein Kredit ist ein Produkt, weil der eine kommt, will sein Geld angelegt haben und der andere braucht Geld. Und dazwischen muss man was verändern, weil wenn du mir zum Beispiel Geld gibst, dann sagst du, ich will das in 3 Jahren wieder haben. Und wenn Tim hier kommt und sagt, ich brauche jetzt aber für 10 Jahre Geld, dann muss ich mir überlegen, finde ich noch mehr Hassans, die mir das Geld geben, auch in den nächsten Jahren. Und das ist das Produkt im Endeffekt, diese Tauschmöglichkeit von jemandem, der mir Geld geben will und jemandem, der das Geld braucht.
Okay.
Und dazwischen habe ich Risiko, weil ich weiß nicht, ob Tim das Geld wieder zurückgibt. Und deswegen zahlst du dann Zinsen als Kreditnehmer und du kriegst Zinsen als derjenige, der mir das Geld gibt. Oder dann zum Beispiel, wenn du Dollar brauchst, dann muss ich dir Dollar besorgen. Oder wenn du eine Versicherung brauchst, dann muss ich schauen, wie ich das Risiko einer Versicherung auch so rechnen kann, damit ich dir die Versicherung geben kann. Du brauchst sie vielleicht nicht, aber alle zusammen haben ja dann mal Schadensfälle. Zum Beispiel, wenn man über die Kfz-Versicherung nachdenkt, muss ich ja rechnen können, dass die alle Beiträge zusammen mich nicht pleite machen, wenn einer dann einen Schaden hat.
Also dann würdest du sagen, der größte Teil der Wertschöpfung der DZ-Bank ist die Kalkulation von Risiken?
Ja, das Beschaffen von Geld.
Okay.
Oder von Währung oder von Aktien. Okay. Also das überhaupt herzukriegen, weil du alleine könntest ja keine Aktie kaufen.
Okay, dann passt ja eigentlich auch deren Slogan. Wir sind ja, Volksbank ist ja auch unser Podcast-Supporter und wenn wir für die Werbung reinsprechen, sprechen wir mal davon, dass die Volksbank eben der Wegfreimacher ist und sagen, wir machen den Weg frei und eben durch das Beschaffen von Kapital und das Kalkulieren von Risiken.
Genau.
Liebe Podcast-Freunde, es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. In unserem Podcast geht es häufig um Gründungsgeschichten, Wachstum, Skalierung und manchmal auch um Unternehmensnachfolge. Ich persönlich bin ein großer Fan von Unternehmensnachfolge. Viele Startup-Gründer wollen innovativ sein, Dinge neu denken und bei Null anfangen, was ich grundsätzlich erstmal super finde. Aber oft wird unterschätzt, dass man nicht immer komplett neu starten muss. Durch den demografischen Wandel gibt es viele etablierte Unternehmen, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen. Und ich finde, eine Nachfolge oder ein Unternehmenskauf kann genauso spannend, innovativ und wertschöpfend sein wie eine klassische Gründung. Die gute Nachricht kommt jetzt. Unser Werbepartner, die Volksbank Hildesheim-Lehrte Pattensen, unterstützt euch in allen Fällen dieser Themen. Also egal ob Gründung, Nachfolge oder auch nachhaltiges Wachstum. Wenn ihr gerade wirtschaftlich aktiv seid, zum Beispiel einen Businessplan für eine Gründung oder Firmenübernahme schreibt oder einfach wachsen und investieren wollt, dann braucht ihr die Volksbank Hildesheim-Lehrte Pattensen. Denn sie sind mehr als nur ein Finanzpartner, der Geld gibt. Und darauf kommt es an, finde ich. Die Kolleginnen und Kollegen dort stellen die richtigen Fragen, entwickeln Lösungen, die zu euch passen und denken einfach mit. Als Genossenschaftsbank ticken sie etwas anders als die anderen Banken. Ihr Beratungsansatz heißt erst zuhören und dann beraten. Sie begleiten euch bei allen Schritten, vom Businessplan über die Unternehmensbewertung bis zur Finanzierung mit Fördermitteln. Und mit dem digitalen Firmenkundenportal habt ihr eure Finanzen immer im Blick. Das Beste hierbei, ihr bekommt die Nähe und das Verständnis einer Regionalbank kombiniert mit dem Netzwerk einer großen globalen Organisation. Gerade in Zeiten ständiger Veränderung ist so ein verlässlicher Partner einfach nur Gold wert. Ich kann euch die Volksbank Hildesheim-Lehrte Pattensen aus echter eigener Erfahrung nur ans Herz legen. Also, bevor ihr den nächsten Schritt macht, sprecht mit den Kollegen von der Volksbank. Mehr Infos findet ihr unter vb-eg.de/hiwirtschaft. Also HI Wirtschaft. Ich freue mich auf euch. Weiter geht's.
Okay. Jetzt hast du ja durch deinen Job auch berufsbedingt internationale und vor allem auch, finde ich, sehr geopolitische Perspektiven. Ähnlich wie auch unser Michael Pickel von der Hannover Rück, Michael Pickel war hier und meinte, als er Vorstandsposten angetreten ist 2001, da war ein paar Wochen später war 9/11 und das war versichert. Das waren 400 Millionen Euro Bruttoversicherungsschaden, wo er erstmal das Geld erstmal holen musste von irgendwo, damit er irgendwie das Problem kurzfristig beseitigt an liquiden Mitteln. Aber aus deiner Perspektive heraus, welche 2, 3 Entwicklungen unterschätzen viele Unternehmen in Deutschland gerade am meisten und was wären so erste Gegenmaßnahmen, die nicht nach Panik aussehen? Aber vielleicht kannst du vorher nochmal auch noch so ein Intro geben. Wie geht es eigentlich gerade der Wirtschaft generell in Deutschland?
Das ist ein großes Thema. Da kann man viele Podcasts eigentlich draus machen.
Glaube ich.
Ich glaube, was die Wirtschaft im Moment am meisten bewegt, ist, was sich weltwirtschaftlich bewegt. Also wie China und Amerika agieren. Und auch die Frage, wie souverän Europa ist und wie man ein souveränes Europa aufstellen kann. Und trotzdem auch in Beziehungen lebt. Also wie kann man alleine souverän sein? Also wie kann man eine Souveränität aufstellen? Wie kann man trotzdem in Beziehungen, in Handelsbeziehungen, Geschäftsbeziehungen sein? Und dazu muss man sich, glaube ich, und das macht die Wirtschaft auch, weiß ich, überlegen, was ist wirklich essentiell vor Ort und wo kann ich mich auf Zulieferungen verlassen? Das sehen wir ja auch gerade wieder. Wenn dann weltpolitisch was los ist, können Handelsströme versiegen. Das war ja in der Schiffskrise oder der Finanzschiffskrise, Weltwirtschaftskrise damals auch der Fall. Also die Frage, wo sind Lieferströme? Was kann man wirklich vor Ort in einem kleineren Lieferzyklus machen? Dann ist es Energie auch. Wo kommt Energie her? Wer kann mir relativ schnell Energie absperren? Egal ob Gas oder Elektro oder ähnliches. Und dann aber auch in den heutigen Tagen, was ist Cyber angriffsmäßig möglich? Wie kann ich da eine Autonomie herkriegen, damit ich mir sicher sein kann, dass nicht irgendjemand, der gerade Lust hat, jemand anders zu ärgern, dann bei mir im Inneren in der IT drin ist. Also das sind Themen, die bewegt die Wirtschaft, weil damit müssen auch Netze, Verbindungsnetze anders aufgebaut werden, da muss Logistik gedacht werden. Und damit muss man auch wissen, für was man den Preis zahlt. Also darüber nachzudenken, ist es mir wichtig, diese Autonomie beizubehalten? Dann ist sie vielleicht ein bisschen teurer, weil ich dann auch die Kosten der Herstellung, sind mir ja nicht die günstigsten, aber auch zahlen muss. Hat aber auch einen Wert, weil im Krisenfall weiß ich dann, dass ich weitermachen kann.
Jetzt bist du ja Mathematikerin. Dann berufsbedingt kalkulierst du Risiken und es ist dein Job zu gucken, hey, du hast eben gesagt, unsere Wertschöpfung ist das Beschaffen von Geld oder Transaktionsmöglichkeiten und eben auch noch das Kalkulieren von Risiken. Jetzt gibt's eben Risiken, wie eben Energierisiken, Cyberrisiken und so weiter, die auch Einfluss auf unsere Wirtschaft haben. Aber jetzt ganz banal ausgedrückt, auf einer Skala 1 bis 10, wie geht es der deutschen Wirtschaft aktuell?
Gut.
Also eine 6.
Ja. Waren sie rettet sich manchmal ein bisschen zu schlecht. Ich glaube, es geht ihr gut, wenn die ist schon angespannt, also 10 ist es nicht.
Und ja.
Dafür sind einfach zu viele Themen da, dafür sind zu viele Abhängigkeiten da. Es geht ihr gut, weil ich denke, dass sie Chancen hat und die auch sieht und die auch annimmt. Mhm. Und die Frage ist eher, reden wir uns ein bisschen zu viel Stress ein? Also das spiegeln viele Geschäftskollegen auch, die aus dem asiatischen Bereich kommen, die sagen, euch geht's gar nicht so schlecht, wie ihr immer tut. Und wenn man da mehr Vertrauen hätte und mehr in so einen Kreislauf kommt, zu sagen, ja, ich vertraue dem Leben und ich investiere, dann würde das Ganze auch eher anspringen.
Also würdest du auch sagen, wir haben aktuell einfach in der Wirtschaft auch irgendwie zu viel Meckerei und zu wenig Selbstbewusstsein?
Ja.
Das sagst du, die jetzt auch noch Aufsichtsratsvorsitzende der Salzgitter AG ist und wo du auch in einem Markt bist, welches sehr volatil ist, insbesondere in der Stahlindustrie. Mhm. Ich glaube, Aufsichtsratsmitglied wurdest du ja relativ früh durch den Vorstandsposten bei der DZ Bank, ist das korrekt?
Nein, schon früher, also schon
vorher schon
zur NordLB-Zeit, seit 2013.
Okay.
Bin ich im Aufsichtsrat.
Und da bist du dann auch geblieben und was war da die Motivation, auch so ein Mandat auch anzunehmen für dich?
Also zum einen finde ich es ein super spannendes Unternehmen. Mhm. Und ich finde das Produkt auch sehr spannend.
Stahl.
Und ein schönes Produkt.
Stahl findest du schön?
Ja, finde ich richtig schön.
Darf ich dir das glauben?
Ja. Du musst mal hinfahren und dir das wirklich anschauen.
Ich kenne das, ja.
Genau. Also das ist fantastisch, vor allem wenn man sich damit auseinander, am Anfang geht man natürlich hin und denkt so, kann ich ein weißes Hemd anziehen? Ja, kann man. Also das ist inzwischen auch so sauber, dass man da wirklich durchgehen kann und mit weißen Klamotten wieder weiß rauskommt. Und es ist einfach ein sehr faszinierendes Material, weil Stahl ja nicht gleich Stahl ist, sondern Stahl kannst du ja veredeln und für bestimmte Fähigkeiten produzieren. Es hat bestimmte Stärken, also du kannst es auch für alles Mögliche gestalten. Und wenn du dir Industrie vorstellst, dann existiert die ohne Stahl gar nicht, weil du brauchst den Stahl, um Maschinenbau zu machen, um Brücken zu machen, um zu bauen, um alles zu machen. Also ist selbst der Eiffelturm ist schön, weil er Stahl ist.
Stimmt, gar nicht dran gedacht.
Und das macht dieses Material so vielfältig. Mhm. Und das andere ist, das ist ja ein sehr altes Industrieunternehmen. Mhm. Und dieser Anspruch, dass alle Menschen, die dort arbeiten, auch für ihr Unternehmen da sind und für dieses Unternehmen arbeiten, das ist auch so. Also es ist kein Unternehmen, wo man mal schnell vorbeigeht, um Karriere zu machen, sondern es ist wirklich eins, wo man mit Herz und Seele arbeitet und das Ganze auch mitgestaltet. Zum Beispiel Montan Mitbestimmung, das ist eins der Unternehmen, wo Montan Mitbestimmung ist. Und das heißt, die Vereinbarung, dass sowohl der Betriebsrat, die Menschen dort und die Kapitalgeber zusammenarbeiten zum Wohle des Unternehmens. Das ist manchmal sehr herausfordernd, weil das ganz viele Diskussionen dann bedarf, weil da keiner den anderen ausstechen kann, sondern da muss man sich wirklich zusammen einigen. Und das ist auch sehr beeindruckend, wie das passiert.
Und wie kommt es dann zum Aufsichtsratsvorsitz? Also da wird man dann vorgeschlagen, empfohlen und dann kann man entweder halt zusagen oder absagen? Oder wie passiert das?
Genau, so einfach ist es.
So einfach ist das?
Ja, okay. Aber es müssen einen dann schon alle wählen. Also
okay.
Müssen alle einverstanden sein.
Okay. Und deine Funktion ist dann das Controlling der Geschäftsführung und der Vorstände und wahrscheinlich so auch eine beratende Tätigkeit.
Also Controlling würde ich das nicht sagen, weil Aufsichtsrat ist ein Ratgeber, also der beaufsichtigt schon ein Unternehmen in dem Sinn, dass er dem Vorstand sagt, ich würde gerne mal das und das und das wissen oder es gibt auch bestimmte Dinge, die muss der Vorstand dem Aufsichtsrat vorlegen. Mhm. Da gibt es so eine sogenannte Governance, das ist dann das Regelwerk, das man sich gegeben hat. Und ein Aufsichtsratsvorsitzender koordiniert das ein bisschen. Also der hat die Aufgabe, die Aufsichtsratssitzungen auch zu führen. Mhm. Und auch darauf aufzupassen, dass die Ausgeglichenheit aller Aspekte dann auch wirklich vorhanden ist.
Mhm. Würde ich es beschreiben. Es ist Stahl ja auch ein sehr volatiles Geschäftsmodell, wo es auch viel um Finance geht, noch viel um Risk geht. Mhm. Das heißt, auch dein Skillset von deinen vorherigen Berufen zahlt da voll drauf ein.
Genau, also ich kann viel von dem, was ich gelernt habe in meinem Berufsleben, da auch mit einbringen. Ich weiß natürlich nicht alles, aber dafür ist ein Aufsichtsrat auch aus ganz verschiedenen Experten besetzt. Mhm. Und jeder bringt seine Fähigkeiten ein, um eben dem Unternehmen auch zu helfen und seine Erfahrung.
Vor welcher Transformation steht die Salzgitter AG bevor?
Grüner Stahl. Also die Transformation wirklich, dass man grünen Stahl machen kann. Mhm. Das Projekt heißt ja Salkus bei Salzgitter. Mhm. Da sieht man auch, wenn man von außen auf Salzgitter sieht, dass ganz viel gebaut wird, weil da die neuen Anlagen entstehen und diese Transformation hinzubekommen, wirklich grünen Stahl zu machen. Das ist die große Transformationsaufgabe für Salzgitter.
Apropos Transformation, wieder zurück nach Frankfurt, DZ-Bank. Welche Transformationsthemen habt ihr eigentlich gerade auf dem Tisch?
Also schon das, was wir vorhin schon mal diskutiert haben, zu sagen, was nutzt KI im Bankensystem? Da sind wir intensiv dabei. Also
E-Mail schreiben.
Wie KI, dass es selber E-Mails schreibt oder wie meinst du das?
Ja, also das ist so, ich finde das der einfachste und der erste Use Case mit ChatGPT oder mit anderen Gemini-Produkten halt die E-Mails vorformulieren zu lassen. Und auch, ich glaube, dass ganz viele deutsche Vorstände und auch ihre Pressemitteilungen alle durch die KI jagen. Aber also das ist eigentlich eher auch so ein bisschen belächelnd gemeint, weil eigentlich ist da ja die Wertschöpfung viel, viel größer. Und jetzt interessiert sich brennend, wo ihr schon KI einsetzt oder einsetzen wollt.
Gut, wo man es als Bank auf jeden Fall einsetzt, ist so das sogenannte Transaktionsmonitoring. Also alle Zahlungen, die durch eine Bank durchlaufen, musst du dir auch anschauen, ob nicht Geldwäsche dabei passiert, ob Terrorismusfinanzierung dabei ist, ob Auffälligkeiten da sind, die du entweder auffangen musst oder die du auch mit den Aufsichtsbehörden melden musst. Mhm. Und da ist eine KI total hilfreich, weil die diese ganzen Regeln weiß und kann und das viel schneller rausfinden kann, als man das als Mensch machen kann und die ja auch 24/7 arbeiten kann. Also von daher ist es da super hilfreich. Das passiert schon, ja.
Also ihr habt KI-Agenten, die euch sagen, hey, Achtung, Transaktion von Firma Y, Terrorismusfinanzierung könnte sein, weil Sachzusammenhang da gefunden.
Genau. Mhm.
Und dann?
Die ist trainiert von den Experten, weil die ja das wissen.
Okay.
Und muss dann natürlich von der Aufsicht auch abgenommen werden, wenn sie eingesetzt wird, weil das Thema ja immer ist, es muss nochmal ein Mensch drüber schauen. Mhm. Weil man sich ja noch nicht, also sicher sein will, was KI auch wirklich alleine macht. Und ich denke, das ist auch gut, weil ein Mensch ja doch nochmal auch mit mehr Sinnen im Endeffekt nachdenkt. Also dieses sogenannte Bauchgefühl ist ja eigentlich ganz viel zusätzliches Wissen, was man sich im Leben angearbeitet hat. Und es hilft dann manchmal auch zu sagen, naja, ich schaue mir es vielleicht nochmal an. Mhm. Aber so diese einfachen Vorgänge, wo bestimmte, wo man einfach sagt, nee, das ist anders gemeint, da stimmen zwar die Namen, aber der Inhalt nicht, das kann man dann einfach so in dem Programm auch übergeben, um das abzufangen.
Gibt es noch mehr Use Cases, wo ihr das jetzt schon plant oder einsetzt?
Ja, man sagt zwar immer, es ist keine Produktion, aber du hast ja auch bestimmte Vorgänge, die sich immer wieder wiederholen. Und wenn da Themen sind, wo man sagt, das ist immer wieder eine sich wiederholende Tätigkeit, die trotzdem Expertenwissen braucht, dann kann man das mal versuchen. Also wir haben ein sogenanntes Lab, in dem wir solche Themen ausprobieren und auch sagen, Bereiche, die Ideen haben, können das da auch ausprobieren und mal versuchen, ob das wirklich anzuwenden ist. Mhm. Manchmal kostet es mehr Zeit, als wenn man es selber macht. Mhm. Dann kann man es als Mensch schneller machen. Manchmal ist es hilfreich und das war dann am Testen, wie man damit umgehen kann.
Wie nutzt du am häufigsten KI? Also nutzt du zum Beispiel auch so einfache Modelle wie ChatGPT, LangDoc oder Perplexity oder sowas? Was nutzt du so?
Also für mich ja,
okay.
Weil ich das einfach vom Programmieren, also herauszufinden, wie das heutige programmiert ist, spannend finde. Mhm. Und ansonsten ist es ja schon so, dass ich, wenn ich eine Rede schreibe, zwar eine Idee habe, wie ich die schreiben würde, aber dann es dann jemanden gibt, der besser Reden schreiben kann, als ich das machen kann, das dann übernimmt. Da wird dann schon auch KI eingesetzt. Mhm. Wenn wir das im Unternehmen machen, machen wir das auch im gesicherten Raum, damit keine Informationen nach außen gehen. Das macht aber jede Firma, glaube ich,
inzwischen. Lokaler Server, DSGVO-konform und. Aber als du das erstmal benutzt hast, warst du total überrascht oder war das zu erwarten, weil du es seit Jahren schon kennst eigentlich und das war so irgendwie zu erwarten oder bist du damit losgelaufen und gesagt, hey, Revolution in der Finanz- und Bankwelt, wir müssen da dringend da jetzt Gas geben, weil das die Zukunft ist?
Also das waren schon unsere Experten, die sich um neue Entwicklungen in der IT Gedanken machen, die dann kamen und gesagt haben, ah, es ist eigentlich so weit, ihr könnt mal ausprobieren. Und ich selber habe das so ein bisschen aus dem Auge verloren. Also ich habe jetzt seit 1984 ja, dann weiter da dran.
Ist klar.
Oder 88. Aber ich fand es dann spannend, was die erzählt haben, was sie machen können. Und dann bin ich schon neugierig geworden und habe mir die App selber mal besorgt und habe rumgetüffelt. Und habe auch mal versucht rauszufinden, wie denkt dieses System eigentlich, also wie würde ich es programmieren dahinter. Mich natürlich mal selber gegoogelt und dann drüber gelacht, was die Datenbank dahinter nicht weiß. Und das ist eigentlich so das, was ich spannend finde. Wie viel kann das System schon? Wo kann es einem wirklich helfen? Wo hat man mal schnell eine Frage gelöst? Und wo ist es auch noch nicht so weit, dass wo man dann auch die Grenzen erkennt oder sagt, da muss wirklich so Expertensysteme rein oder sowas. Ich habe dann natürlich auch immer die Diskussionen, wie viel Wasser verbrauchst du gerade für diese Frage zu Hause?
Stimmt.
Was ich auch spannend finde.
Musst du mal erklären, das versteht nicht jeder. Warum verbraucht man Wasser, wenn man Fragen stellt, also wenn man einer KI Fragen stellt?
Du brauchst ja einen Rechner dahinter, der dir diese Frage beantwortet. Also dieses Programm dahinter muss ja in irgendwelche Datenbanken rein und suchen. Und diese Systeme laufen auf großen Rechnern. Und diese Rechner die erhitzen sich und die brauchen Wasser zur Kühlung und die brauchen Strom. Und man sagt so ungefähr, je nachdem, wie die Systeme programmiert sind, braucht jede Frage einen Liter Wasser. So in Summe des gesamten Prozesses. Also muss man sich die Frage stellen, ist diese Frage jetzt eine Flasche Wasser wert? Oder kann ich nicht auch woanders mir die Antwort suchen?
Ja, also ich finde das total spannend, weil es einfach eine ganz andere Perspektive mal auf diese Fragen stellen in Richtung KI. Und ich fand es vor 3 Jahren schon irgendwie merkwürdig, dass irgendwie Google angefangen hat, Wasserfirmen zu kaufen. Wo ich mir dachte, warum machen die das? Bis ich dann hinterfragt habe und gemerkt habe, okay, halt zum Abkühlen. Und tatsächlich sagen auch Menschen wie Sam Altman, also hier OpenAI-Chef und so weiter, sagen, die größte Bremse von KI wird nicht sein Regulatorik, wird nicht sein wir Menschen, sondern wird sein unsere Ressourcen, und zwar Strom und Wasser.
Das ist auch so. Wenn du das mit dem Gehirn vergleichst, sagt er so, das Zielmodell einer KI ist das Gehirn oder noch schlauer. Ein Gehirn braucht pro Tag 2 Liter Wasser und ein bisschen was zu essen. Und dann arbeitet das. Und das schaffen die Rechenzentren überhaupt noch nicht. Also es fehlt noch ganz viel Technik dazwischen, um diese hohe Effizienz, die ein Gehirn hat, nämlich mit 2 Liter Wasser am Tag für alle Fragen, die man ihm stellt, auszukommen. Und da müssen die sich schon noch weiterentwickeln.
Aber ich finde die Frage auch ein bisschen gruselig, weil am Ende des Tages sprechen wir dann davon, dass eben Rechenzentren mit menschlichen Gehirnen konkurrieren. Und zwar um Ressourcennutzung, um Bedarf von Wasser, dass halt der Mensch irgendwie immer noch effizienter ist, weil er halt weniger Wasser braucht. Also irgendwie, ich finde, einfach auch inhaltlich, denkst du ja auch nicht manchmal irgendwie, das driftet in eine Richtung ab, wo man nicht mehr blicken kann, wo das hingeht?
Also es hört sich gruselig an und ich finde das aber die richtigen Fragen, weil die Frage ist ja, wem gehören die Ressourcen auf der Welt dahinter?
Ja.
Das kann man jetzt sehr extrem beantworten. Ich finde, man muss sich einfach die Gedanken auch dazu machen. Also man muss darüber nachdenken, was man macht. Und genauso wie man in jeder Programmänderung in einer Bank sich überlegt, ist es das Geld wert oder können das Menschen eigentlich für weniger Geld machen? Muss man das, glaube ich, mit der künstlichen Intelligenz genauso machen.
Ja.
Und ich denke, das wird auch so passieren, weil diese Ressourcen einfach so wertvoll sind, dass man sie reduzieren muss. Und das ist auch gut so. Also Engpass von Ressourcen führt ja oft zu den besseren Lösungen.
Ja.
Und ich finde es auch in Ordnung, weil es kann nicht sein, wie will man als Mensch auf der Erde leben, wenn man das ganze Wasser der Rechenmaschine abgeben muss, also ganz überspitzt formuliert, ist ja schon gar nicht okay.
Ja, ja. Ja, also es gibt doch da Gegensätze. Elon Musk war auf der Future Tech Konferenz vor ein paar Wochen. Da hat er gesagt, also da haben die den Nvidia-Chef zuerst gefragt, was bringt die Zukunft? Und da meinte, wir müssen ganz viele Rechenzentren bauen, Rechenzentren, Rechenzentren. Und da haben sie Elon gefragt, was bringt die Zukunft? Und hat Elon gesagt, ach, Arbeit wird optional. Ob du Tomaten kaufen gehst oder Tomaten bei dir im Garten anpflanzt und nutzt, ist dasselbe wie Arbeiten für später, weil die KI und auch Robotik so viel Wertschöpfung generieren wird, dass wir genug Ergebnisse erzielen werden, dass es der Menschheit grundsätzlich zumindest gut gehen wird, dass sie leben können. Und das ist also, wird jetzt sehr philosophisch, deswegen will ich da auch dann langsam so ein bisschen abbremsen wieder. Ich hatte ja auch gesagt gehabt, naja, ich hätte jetzt von meinem Bauchgefühl her gedacht, die größte KI-Bremse wird eher Regulatorik sein. Apropos Regulatorik, ich finde, bei euch ist es ja auch immer so, viele Dinge will man ja auch machen, aber gehen gar nicht, weil es nicht erlaubt ist, weil da, weiß nicht, wer da, ob da die BaFin die Bösen sind, ob da die Regierungen die Bösen sind, aber oder auch einfach auch, weil es vom System her auch nicht so gewünscht ist. An welchen Stellen sagst du, da ist Regulatorik sinnvoll, das würde ich bis zum letzten Drücker verteidigen, und an den Stellen aber sage ich, naja, ob wir das wirklich brauchen, ist so eine Sache.
Also ich glaube, das ist eine ähnliche Diskussion. Da, wo es zu gefährlich wird, dass jemand das missbraucht, um nur seine eigenen Gedanken umzusetzen, da gehört Regulatorik einfach hin. Und in Banken ist viel Regulatorik dadurch entstanden, dass was passiert ist und dass dann viel Geld gezahlt werden musste, um das wieder zu reparieren. Und deswegen denke ich, ist es auch angemessen, Regulatorik zu haben. Ist ja genauso, wenn du Auto fährst, ohne ein paar Straßenschilder und ohne ein paar Regeln, gäbe es viel, viel mehr Unfälle und das muss nicht sein. Also das von daher, ein System von Regulatorik zu haben, ist gut. Wo, sage ich, ist die Grenze? Wenn die Regulatorik nur noch Regulatorik ist, um sich selber zu regulieren. Also wenn so viel Regulatorik da ist, dass du dich gar nicht mehr darauf konzentrieren kannst, was dein eigentlicher Geschäftszweck ist, nämlich Menschen zu unterstützen, Geld zu bekommen oder Geld auch anlegen zu können. Und auch Modelle so kompliziert werden, dass du eigentlich schon Risiken aus diesen Modellen selber generierst, weil du gar nicht mehr genau rechnen kannst, wie es ist.
Wir hatten ja auch mal hier, in unserer allerersten Staffel hatten wir hier Volker Böckmann, Vorstand Volksbank Hildesheim, und da hatten wir über Prozesse gesprochen und da meinte er, naja, wir sind auch gerade in der Transformation und wir überlegen uns auch schon, Prozessschritt Nummer 172, brauchen wir den überhaupt noch? Oder ist der einfach mal irgendwann eingeführt worden, aber der ist mittlerweile irrelevant? Und das bringt mich auf den Gedanken, auch bei Regulatorik zu sagen, naja, klar ist mal ein Fehler passiert, deswegen wurde reguliert, weil ein Fehler passiert ist und dann Schaden entstanden ist. Es ist auch eine Schadensregulierung und deswegen die Regulatorik. Aber vielleicht war der Schaden halt irgendwie auch 60 Jahre alt und danach nie wieder mehr eingetreten. Und deswegen haben sich jetzt die Umstände geändert, jetzt passt es nicht mehr. Ist das auch ein Teil eurer Transformation, zu gucken eben, wo gibt es eben Prozesse und Regulierungen, die eben nicht mehr notwendig sind? Und wie findet man die überhaupt heraus? Weil irgendwann wird man auch wahrscheinlich auch betriebsblind einfach.
Also wir schauen sowohl bei unseren eigenen Prozessen, ob wir die optimal aufgestellt haben. Aber wenn du eine Regulatorik nach der anderen machst, ist tatsächlich die Frage, hast du das optimal organisiert? Oder rechnest du manche Dinge dreimal? Da gibt es viele Tätigkeiten, die das auch versuchen wieder rauszufinden und auch zu ändern. Und dann ist es schon so, dass wir viel auch mit den Regulatoren reden auf verschiedensten Ebenen, um auch zu erklären, was aus unserer Sicht vielleicht nicht so sinnvoll ist oder wo man was auch einfacher machen kann, ohne dass man die Qualität der Regulierung verliert. Also wo man mit einfacheren Schritten ein gleiches Risiko im Endeffekt abfangen kann.
Liebe Podcast-Freunde, es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. In unserem Podcast geht es häufig um Gründungsgeschichten, Wachstum, Skalierung und manchmal auch um Unternehmensnachfolge. Ich persönlich bin ein großer Fan von Unternehmensnachfolge. Viele Startup-Gründer wollen innovativ sein, Dinge neu denken und bei Null anfangen, was ich grundsätzlich erstmal super finde. Aber oft wird unterschätzt, dass man nicht immer komplett neu starten muss. Durch den demografischen Wandel gibt es viele etablierte Unternehmen, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen. Und ich finde, eine Nachfolge oder ein Unternehmenskauf kann genauso spannend, innovativ und wertschöpfend sein wie eine klassische Gründung. Die gute Nachricht kommt jetzt. Unser Werbepartner, die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen, unterstützt euch in allen Fällen dieser Themen. Also egal ob Gründung, Nachfolge oder auch nachhaltiges Wachstum. Wenn ihr gerade wirtschaftlich aktiv seid, zum Beispiel einen Businessplan für eine Gründung oder Firmenübernahme schreibt oder einfach wachsen und investieren wollt, dann braucht ihr die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen. Denn sie sind mehr als nur ein Finanzpartner, der Geld gibt. Und darauf kommt's an, finde ich. Die Kolleginnen und Kollegen dort stellen die richtigen Fragen, entwickeln Lösungen, die zu euch passen und denken einfach mit. Als Genossenschaftsbank ticken sie etwas anders als die anderen Banken. Ihr Beratungsansatz heißt erst zuhören und dann beraten. Sie begleiten euch bei allen Schritten, vom Businessplan über die Unternehmensbewertung bis zur Finanzierung mit Fördermitteln. Und mit dem digitalen Firmenkundenportal habt ihr eure Finanzen immer im Blick.
Das Beste hierbei, ihr bekommt die Nähe und das Verständnis einer Regionalbank kombiniert mit dem Netzwerk einer großen globalen Organisation. Gerade in Zeiten ständiger Veränderung ist so ein verlässlicher Partner einfach nur Gold wert. Ich kann euch die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen aus echter eigener Erfahrung nur ans Herz legen. Also, bevor ihr den nächsten Schritt macht, sprecht mit den Kollegen von der Volksbank. Mehr Infos findet ihr unter vb-eg.de/hiwirtschaft. Also HI-Wirtschaft. Ich freue mich auf euch. Weiter geht's.
Du hast eben bei der Frage davor auch ein Innovation Lab Hub angesprochen oder als Lab bezeichnet, wo dann auch eben Einsatz von KI besprochen wird, wo es Use Cases gibt, wo auch vielleicht innovative Produkte rauskommen. Aber Hand aufs Herz, also wie innovativ kann eine Bank denn überhaupt sein?
Ja, schon.
Old Business.
Du spielst ein bisschen auf die Fintechs an wahrscheinlich.
Da wollte ich hinaus.
Ja, gut. Das kann man schon alles auch selber denken. Die Frage ist, man hat immer die Regulatorik im Nacken natürlich, weil man in einem regulierten Haus ist und bestimmte Dinge damit weniger umsetzen kann. Man kann aber trotzdem denken, man kann sich das anschauen. Es gibt auch so ein Innovationsradar, wo wir sehr genau anschauen, was junge Unternehmen auch machen. Mhm. Und die wiederum können ja keine ganze Bank abdecken, sondern die können sich eine Nische nehmen und schauen, ob sie das verbessern können. Und das kann man, wenn das gut läuft, kann man das ja auch übernehmen. Also kann Kooperationen bilden, kann sich für die Firmen interessieren und das Ganze dann auch in einem regulatorischen Umfeld darstellen. Das kostet natürlich mehr Geld, aber das ist das, was du auch siehst, wenn sich Fintechs weiterentwickeln, wesentlich größer werden, dann kommen die irgendwann in die Nähe, dass eine BaFin oder eine Bundesbank und eine EZB sagen, ihr seid jetzt so groß, die Zeit des, wir können mal ausprobieren, es ist vorbei. Mhm. Ihr müsst jetzt auch diese Regulierung auf euch nehmen und damit auch die Kosten natürlich. Mhm. Und wenn er dann immer noch Geld verdient, können wir das weitermachen. Mhm. Von daher.
Erinnert mich so ein bisschen an einen Satz, hat er nochmal mit einem anderen Bankvorstand auch schon mal gesprochen und dann meinte er, ja, dann musst du dir vorstellen, du kannst uns mit der Fintech-Welt nicht vergleichen, weil die haben eine Spielwiese, die dürfen spielen, aber wenn sie erfolgreich sind und erwachsen werden, müssen sie in die Schule und in der Schule gibt's Regeln und dann müssen sie gucken, ob sie in der Schule halt irgendwie auch noch spielerisch Spaß dran haben oder eben nicht mehr und irgendwie passt die Metapher hier ganz gut rein, aber jetzt stelle ich eine fiese Frage, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke und sage, wenn ich jetzt googeln würde, DZ Bank, Innovation, die nächsten Startups, da würde bei Google News als Neuigkeiten nicht viel rauskommen an neuen Artikeln, wo drin steht, die DZ Bank war mal besonders innovativ. Also sehe ich das falsch oder gibt es wirklich gute Gründe, warum es hakt? Warum bewegt man sich da so langsam?
Ich weiß nicht, ob es langsam ist, weil wenn wir ein Produkt entwickeln, dann muss es ja immer für ganz Deutschland funktionieren. Also wenn wir ein Produkt entwickeln, ein neues, wie zum Beispiel Krypto-Anlage, dann muss es so funktionieren, dass man es bei jeder Volks- und Raiffeisenbank auch einsetzen kann. Mhm. Also überlegen wir uns auch sehr genau, wann wir das einsetzen, ob das technisch auch reif genug ist, dass es funktioniert, ob alle Regulierung dahinter auch aufgesetzt ist. Und wir erzählen nicht, über was wir alles gerade schon nachdenken. Mhm. Sondern du wirst es erst merken, wenn wir es dann wirklich umgesetzt haben und wenn es dann fertig ist und wenn es dann auch aushält, dass eine EZB drauf schaut, dann ist es auch genehmigt von der BaFin und so.
Okay. Und da ist dann der Weg, selber was zu gründen und zu entwickeln oder eher aufzukaufen und M&As oder eher zu beteiligen, selber zu investieren. Was sind so die Wege der DZ Bank?
Also unterschiedlich. Die DZ Bank selber hat ja noch einen großen Partner im Verbund. Das ist die Atruvia, das Rechenzentrum, also wo die ganzen IT-Systeme dann auch drüber laufen. Vor allem die der Volks- und Raiffeisenbanken, aber eben auch als Partner der DZ Bank, wenn wir es nicht selber entwickeln. Und da gibt es auch Tochterunternehmen, die dann nochmal nach Innovationen schauen, sich da beteiligen und versuchen, das Ganze auch einzubinden.
Mhm. Okay. Und wenn wir jetzt mal bei dir persönlich zurückblicken auf die Projekte, die du so mitentwickelt hast, jetzt bei der DZ Bank, auf welches Projekt bist du besonders stolz?
Also ich entwickle keine Projekte von mir aus. Mhm. Was ich mache, wenn ich Finanzvorstand bin, dann ist es Projekte umzusetzen, die in der Finanzarchitektur sind. Und worauf ich gerade stolz bin, ist, dass wir die gesamte Banksteuerungsarchitektur zusammen nochmal anschauen. Zusammen mit der Risikoseite, zusammen mit dem Treasury und dem IT-Bereich, mhm, und uns die Frage stellen, ob die Architektur dahinter, also die Art und Weise, wie wir technisch arbeiten, ob die zukunftsfähig ist, und uns auch da nochmal wirklich so wie auf einer grünen Wiese anschauen, welche Regeln wollen wir eigentlich in der Zukunft haben, müssen wir das Ganze zukunftsfähig aufstellen. Das ist jetzt nichts, das nach außen sich trägt. Mhm. Das ist aber was, wo ganz viele Leute ihr Wissen miteinander zusammenbringen müssen und sich zusammen unterhalten müssen, obwohl es sein kann, dass ihr eigenes Aufgabengebiet dadurch sich komplett ändern könnte. Und es erfordert ziemlich viel Mut und Vertrauen, miteinander zu diskutieren. Mhm. Und das ist es, wo ich sage, da bin ich stolz auf die Bank, dass die das kann. Also, dass die in einem so großen Rahmen sich selber nochmal intern in Frage stellen kann, um das Ganze aufzustellen.
Apropos Rahmen, also wenn wir von einer DZ-Bank sprechen, sprechen wir von wie vielen Mitarbeitern und was für einer Bilanz. Ich hätte bei normalen Podcast-Gästen hätte ich nach Umsatz gefragt, aber Umsatz passt bei einer Bank ja nicht. Das ist ja, ihr habt andere KPIs. Was, genau, sind so eure KPIs? Also Mitarbeiterzahl, eure Bilanzen und
die Bilanzsumme ist eigentlich so eine Zahl, 660 Milliarden. Das ist die zweitgrößte deutsche Bank. Und wenn du sagst, mit den Volks- und Raiffeisen zusammen ist es ungefähr die Größe der Deutschen Bank. Mhm. Aber komplett in Deutschland.
Mhm. Und Mitarbeiterzahl, die ihr verantwortet?
35.000.
Krass. Du hast ja eben gesagt, naja, wir arbeiten daran, auf einer grünen Wiese eben das Ganze technisch vorzubereiten, wie das sich verändern könnte. Und ich finde, die größte Herausforderung ist da gar nicht die Technik, sondern eher 35.000 Menschen irgendwie oder generell Menschen mitzunehmen, kulturell, mhm, und auch von der Führungskultur her mitzunehmen, dass sie auch sagen, wir haben da Bock drauf, wir machen das und wir ändern uns, weil wenn wir uns nicht ändern, dann sind wir vielleicht auch übermorgen wieder Geschichte. Was ist da dein Erfolgsrezept? Also wie würdest du selber deine eigene Führungskultur beschreiben?
Also die Mitarbeitenden sind ja in allen Tochterunternehmen auch der DZ-Bank-Gruppe, also in allen, mhm, Verbundunternehmen mit drin. Von daher führe ich die ja nicht alleine, sondern es, ja, gibt ganz viele Führungskräfte, Vorstände, die das Ganze machen.
Aber du lebst eine Kultur vor.
Wir leben eine Kultur vor, genau. Und das ist eigentlich eine, wenn wir jetzt erstmal auf die DZ-Bank-Gruppe geben, wo man sagt, das dezentrale Wissen und das Wissen des Einzelnen ist wichtig. Das heißt, dass wir zwar eine Gruppe sind, die zusammenarbeitet, aber nicht so ein Konzern sind, der von der Zentrale aus alles bestimmt, sondern sehr kooperativ, also genossenschaftlich, Kooperationsbanking, auch zusammenarbeitet, um eine beste Lösung zu finden. Das heißt, es muss nicht unbedingt die Lösung, die für die Zentrale am besten ist, die sein, die sich dann durchsetzt, sondern die Versicherung braucht ihre eigene, der Asset Manager braucht seine eigene Führung. Und meinen eigenen Führungsstil würde ich vielleicht so beschreiben, ich möchte natürlich Ziele erreichen, aber ich möchte sie zusammen erreichen. Also ich möchte sie mit den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten im Dezernat oder auch angrenzend, wenn es Themen sind, dass wir das zusammengestalten. Das heißt, dass ich nicht der Meinung bin, dass ich immer die beste Lösung im Kopf habe, sondern dass ich gerne mir Ideen und Informationen hole oder Inspiration hole auch, um dann zu entscheiden, ist es natürlich klar, mein Job, die Entscheidung dann zu treffen, wo wir hingehen. Und ich habe auch eine Idee im Kopf, aber ob man links oder rechts rumgeht, ist manchmal wirklich egal.
Ich finde, vor allem bei Veränderungen braucht man auch ganz viel Mut. Wie würdest du eure Fehlerkultur beschreiben?
Wir haben Lessons-Learned-Prozesse. Also wir sind schon von Anfang an vorsichtig und versuchen viel vorher durchzudenken, um auf die Fehler gar nicht erst zu kommen. Und dann auch mit den Fehlern zu arbeiten. Also nicht einen Fehler dazu zu machen, zu sagen, du bist schuld, sondern zu sagen, okay, er muss gelöst werden und wir machen das auch zusammen.
Sag mal, glaubst du eigentlich, dass du diese Kultur so lebst oder eher so lebst, weil du Ulrike bist oder eher so lebst, auch weil du in einer Branche bist, die eigentlich vor allem auf Vorstandsebene sehr männerdominierend ist, aber du, ich glaube sogar die erste Frau in der Vorstandsgeschichte jemals, der DZ-Bank, glaube ich, ernannt wurde. Ist das so?
Ich glaube ja.
Mhm. Ich glaube ich auch. Okay.
Aber Gott sei Dank nicht mehr die Einzige.
Und übrigens auch bei der Salzgitter AG, ne? Da haben wir jetzt zwei Frauen im Vorstand.
Mhm.
war vorher auch, ist glaube ich auch ein Novum.
Ja.
Genau. Aber nochmal zurück zur Kultur. Also glaubst du, dass es gerade jetzt eben, dass wir gerade jetzt mehr Frauen in den Vorständen brauchen? Bist du vom Typ her eine, die sagt, ja, wir brauchen auch eine Frauenquote? Oder sagst du, nee, Leistung muss entscheiden und das, darauf kommt es gar nicht an? Also wie denkst du darüber, über Diversität auch auf Vorstandsebene?
Also für mich ist Diversität immer ein Thema, nicht nur von Frauen und Männern, sondern in der gesamten Facette der
Vielfalt. Drei Brüder.
Ja. wo ich sage, das andere Denken ist wichtig. Also egal, ob du sagst Herkunft oder was auch immer, es ist wichtig, diese Neugierde zu haben, sich was anderes auch anzuhören und die Ideen mitzunehmen, weil viele Inspiration auch daher kommt, wenn man sich mal was anderes anhört. Mhm. Ja, genauso, wenn du nur zu Hause sitzt, fällt dir irgendwann die Decke auf den Kopf, egal wie schön dein Zuhause ist. Also dann gehst du raus, hast irgendwas Schönes dran, aber freust dich auch wieder über das, was zu Hause ist. Ich denke, das ist extrem wichtig, das mit sich zu machen. Und dann ist es natürlich schon so, dass ich sage, klar, das ist auch mein Typ so, ich mache das gerne so. Und ja, Frauen sind wahrscheinlich anders sozialisiert und bringen damit andere Inspirationen mit. Das muss man auf der anderen Seite auch lernen, wie kann man damit umgehen. Und ich bin immer jemand, der sagt, man braucht am Anfang einen Anschub, um Frauen in Führung auch wirklich gleichberechtigt zu machen. Nutze auch immer gern das Beispiel der Musiker, wo man immer gedacht hat, Frauen können keine Musikinstrumente oder wenig. Früher waren es sehr männliche Orchester. Heute könnte man sich das gar nicht mehr vorstellen. Und irgendwann hat man einen Vorhang gezogen und hat nur noch nach der Professionalität entschieden. Mhm. Und so braucht es eigentlich auch so einen Vorhang, dass Frauen da sind. Aber das haben wir auch im Vorstand diskutiert und dann war ich erst so der Meinung, Quote braucht's. Und der heutige CEO, der Cornelius Riese, sagte dann, nee, das kriegen wir auch anders hin. Und er hat es ja tatsächlich geschafft. Er hat also in der Gruppe auch sehr viel mehr Frauen in den Vorstand gebraucht, ohne
eine Quote einzuführen,
weil er sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wo sind die Frauen eigentlich, wie kann ich die fördern, was mache ich vorher mit denen, wen nehme ich rein, wen setze ich ein, und er wollte das, ne? Und dann klappt das auch.
Glaubst du, dass sein Erfolgsrezept war, dass er das aktiv angetrieben hat, noch überall erzählt hat und gesagt hat, hey, wir brauchen das, wir wollen dich fördern, da auch irgendwie 1:1 Gespräche geführt? Also wie hat der das am Ende dann umgesetzt? Weil ich meine, das klingt sehr erfolgreich, aber was glaubst du, was war sein Rezept dabei?
Er hat es getan. Also er hat geschaut, dass in den Bewerbungsprozessen auch Frauen da sind. Und er hat auch geschaut, dass er jetzt nicht nur auf dem Frauentrip ist und nur Frauen einsetzt, sondern dass er wirklich so diese Augenhöhe auch erreicht, zu sagen, gute Frauen kommen weiter, gute Männer kommen weiter und ich schaue mir einfach an, wer wirklich der Beste ist.
Und wie ist so deine Einstellung zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Kriegt man hin.
Sagt Ulrike Brusi, die eigentlich immer
Die immer weg war.
Okay. Wo auch die Tochter war es, glaube ich, Abi dann verlagern musste von Hannover nach Frankfurt.
Nee, die blieb ja in Hannover.
Achso, die blieb in Hannover, okay. Und also wie machst du das?
Also das ist ein Teamwork als Familie, wo man sich immer wieder damit auseinandersetzen muss, wer gerade welche Aufgabe übernimmt und es immer wieder feinjustieren muss. Und es war mir auch wichtig, zum Beispiel abends um 6:30 zu Hause zu sein, auch wenn ich Vorstand war, und danach weiterzuarbeiten, damit ich mit den Kindern auch Abendessen konnte. Oder ich habe die in der Früh mitgenommen in die Schule und habe einfach versucht, auch wirklich so Zeit zu haben, um da zu sein. Und die Zeit, in der ich zu Hause bin, dann auch für die Kinder da zu sein. Und klar, es gehört ein Partner dazu, der das wirklich auf Augenhöhe mitmacht. Also der das zusammen entscheidet und es wirklich als gemeinsames Werk, dass man das macht.
Okay, ich höre raus, man muss mit der Familie gemeinsam Lösungen finden.
Genau.
Das muss man auch bei euch zu Weihnachten im Escape Room. Ich glaube, ich weiß gar nicht, letztes Jahr war das oder davor das Jahr. Auf jeden Fall habe ich mal rausgehört und rausgelesen, ihr wart zusammen mit der Familie im Escape Room.
Mhm.
Und wenn unser Bankwesen Escape Room wäre, in welche falschen Türen sollte man nicht reinlaufen?
Das sind echt spannende Fragen, du.
Das zeichnet unseren Podcast aus.
Ja, super. Vor allem, dass man die Fragen nicht vorher kriegt, ne? Das überleben kann. Also wenn die Bank in Escape Room wäre, Ich glaube, man darf keinen Sonnenkönigen hinterher jagen. Also das ist so eine alte Kreditregel, über Wasser gehen kann keiner. Mhm. Sehr bodenständig bleiben, schrittweise sich entwickeln, weil auch Menschen mitkommen müssen in den Entwicklungen. Also das, was man immer so sagt, eine Kulturänderung dauert 5 bis 7 Jahre, ist tatsächlich so. Mhm. Wenn man das beschleunigen will, dann bringt man zu viel Stress rein. Das heißt, man muss auch rechtzeitig anfangen, um Veränderungen zu machen. Und man muss auch aufpassen, immer auch kritisch bleiben von dem, was man machen kann. Und zwar in beide Richtungen. Ne? Also man darf es nicht übertreiben. Regulatorik, alles bis aufs letzte Tüpfelchen auch auszufüllen, weil so ist sie auch nicht gemeint. Und man darf auch nicht jeder Marktidee hinterherlaufen, die Geld verspricht, weil hinter jedem Geld, was man kriegt, dafür auch immer ein Risiko steckt. Und wenn man das noch nicht verstanden hat, dann sollte man es auch sein lassen.
Aber apropos dem Geld hinterherlaufen, wo läuft denn das Geld eigentlich aktuell hin? Also wir haben ja immer rezessionsbedingt und konjunkturbedingt immer Branchen, die gerade eher funktionieren oder gerade weniger funktionieren. Mhm. Ich würde sagen, die großen Jahrzehnte von Automotive sind so ein bisschen vorbei. Wir hatten gestern eine Arbeitgeberkonferenz von einem Arbeitgeberverband Niedersachsen-Metall, hatte das erste Mal Medizintechnik als Obertitel. Also wo auch Automotive-Industrie sich umorientiert, auch wo auch die Zulieferer sich umorientieren und sagen, können wir mit unseren Kompetenzen, unseren Maschinen irgendwas in der Medizintechnik entwickeln, weil das boomt eher. Oder, was ich auch immer oft höre, können wir irgendwas in der Rüstung machen oder Luft- und Raumfahrt. Also die orientieren sich so ein bisschen um. Was sind so, jetzt hast du ja auch berufsbedingt extreme Einsichten und Einblicke, wo das Geld eher hinfließt und wo gerade weniger und wo auch kein Geld mehr zurückkommt. Was sind gerade so die Steckenpferde der deutschen Wirtschaft?
Also Infrastruktur würde ich noch ergänzen, aber das sind schon genau die Themen, die du ansprichst. Und dann auch die Autonomie, die wir vorhin mal diskutiert haben. Wie kann man da auch autonom bleiben? Wie kann man im Land selber oder in Europa selber Kreisläufe bilden, um diese ganzen Herstellungsprozesse auch bei sich zu behalten. Und da wird schon auch die Welt hingehen. Und Medizin ist sicher eins der Themen, weil Bevölkerung immer älter wird. Mhm. Und das heißt, dass auch Krankheiten älter werden und auch sich verändern. Mhm. Und man darauf auch eingehen muss.
Mhm. Also können wir jetzt zusammenfassen als Thema Gesundheit, Thema Infrastruktur. Mhm. Und jetzt zählen wir mal Rüstung auch mal zur Infrastruktur, dass das
Defense,
genau. Okay, spannend. Für unsere Hildesheimer-Zuhörer, wann hat eigentlich ein Hildesheimer-Zuhörer mal direkt oder indirekt Kontakt mit euch? Über welchem Weg?
Ja, über seine Volks- und Raiffeisenbank.
Und
das sind die Eigentümer von uns, also von daher.
Wenn die Volksbank dann quasi einen Kredit rausgibt, dann wird das dann weitergegeben oder man holt sich dann das Geld eigentlich von der Zentralbank von euch, weil die Banken haben irgendwie alle selber ein Eigenkapital. Wie läuft da so ein Prozess ab, nur für?
Für Fünfjährige.
Für Fünfjährige. 85.
Ja. Eigentlich kann eine Volks- und Raiffeisenbank erstmal alleine in ihrem Gebiet leben, weil es gibt Menschen, die wollen ihr Geld anlegen und sparen. Die geben das der Bank und dann gibt es Menschen, die brauchen den Kredit, entweder weil sie sich ein Haus kaufen oder bauen wollen oder weil sie sich einen Fernseher kaufen wollen und noch nicht genug gespart haben. Und dann gibt ihnen die Volks- und Raiffeisenbank, wenn sie sagt, das ist ein guter Kunde, dann gibt sie ihnen das Geld. Das reicht dann eigentlich.
Okay, verstanden.
Wenn du jetzt eine große Firma hast, die hast du ja im Hildesheimer Raum auch, die vielleicht mehr Geld und mehr Kredit braucht, was für die Größe einer Volksbank zu groß ist, dann rufen die bei der DZ-Bank an, weil die DZ-Bank wesentlich größer ist und sagen, wir könnten das zusammen machen. Und dann schauen wir uns das zusammen an, ob das ein Kunde ist, wo wir beide sagen, das ist gut, den wollen wir auch unterstützen, da denken wir auch, wir kriegen unser Geld wieder zurück. Und dann besorgen wir die Gelder dafür, wenn die nicht schon da sind, also wenn nicht zu viel Geld hier ist. Und machen dann zusammen den Kredit, schauen uns die Risiken dazu an, so arbeiten wir dann zusammen. Da bleiben wir aber dann meistens auch im Hintergrund. Also zum Beispiel, wenn ihr große Windkraftanlagen aufbauen wollt, dann schauen sich die Banken das vor Ort an, weil die kennen im Zweifel auch die Unternehmer besser, als wir das können. Und wenn das dann zu groß wird, wenn es zu viel Finanzierung ist, reden die mit unseren Spezialisten und diskutieren dann, wie das geht. Weil wir mehr so große Projekte dann zum Beispiel auch machen, und dann auch wissen, wie, was man da dann besonders aufpassen muss.
Das gegenwärtige Geschäft verstanden, der Blick in die Glaskugel. Wenn wir jetzt in, sagen wir mal, 3 Jahren nochmal ein Podcast-Update aufnehmen, was hat sich bis dahin geändert? Haben wir dann noch mehr Use Cases von dem Einsatz von KI von der DZ Bank? Hat die DZ Bank schon 5 neue Fintechs? Haben die ein operatives Ergebnis von 3 Milliarden auf 7 Milliarden erhöht? Haben sie 17.000 weniger Mitarbeiter, 17.000 mehr Mitarbeiter? Was glaubst du, was bringen die nächsten 3 Jahre? Oder mit welchen KPIs wärst du glücklich und zufrieden und würdest sagen, da haben wir einen tollen Job gemacht?
Also ich würde mich freuen, wenn wir die Veränderung der Infrastruktur in einem großen Maße mitfinanziert haben. Also wenn wir wirklich damit auch den Schritt unterstützen, den Deutschland ja gerade macht, zu sagen, wir wollen anziehen, wir wissen, bestimmte Themen brauchen wir und da wollen wir auch finanzieren. Da unterstützt auch die Regierung ja mit ihren Programmen. Mhm. Wir sind bis dahin bestimmt auch noch ein Stück internationaler geworden, weil viele unserer Kunden, die ins Ausland gehen, nach Asien oder auch woanders hin in der Welt finanzieren, mit uns das auch finanzieren, weil das gewachsen ist. Weil ich denke, dass das Produzieren hier wichtig ist, dass es aber auch wichtig ist, sich in der Welt zu vernetzen, um Produkte da auch verkaufen zu können, also auch wirklich wettbewerbsfähig zu sein. Mhm. Wir haben bestimmt spannende Themen, die wir in der KI haben. Und wir haben nicht unbedingt deswegen weniger Menschen.
Okay, also zusammenfassend, Infrastrukturwirtschaft gelingt Deutschland durch eine gute DZ-Bank und eine gute Finanzierungsgrundlage. Internationalisierung des Geschäfts durch die Kunden, weil die Kunden auch international aufgestellt sind. Einsatz von KI und Produktivitätshebel durch den Einsatz von KI. Mhm. Und die Anzahl der Mitarbeiter bleibt mindestens gleich.
Genau.
Also,
wir haben jetzt eine Benchmark.
Du bist somit in 3 Jahren nochmal eingeladen in unser Podcast. Gerne. Und dann wollen wir prüfen, ob diese 4 Punkte auch wirklich eingehalten worden sind.
Da bin ich
Nein, also auf jeden Fall, Ulrike, wir haben bei uns immer eine Abschlussfrage bei uns im Podcast. Und zwar, jetzt hoffe ich, dass du gut antwortest. Wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Hier auf diesem Sessel.
Danke, das ist uns eine Ehre und auch danke für deine Zeit, dass du zu uns gekommen bist. Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt und schätzen das sehr. Ich meine, am Ende des Tages sprechen wir hier von einem Unternehmen, welches halt 1 Milliarden Euro operatives Ergebnis verantwortet, erzielt. Aber das ist eigentlich gar nicht der Kernpunkt. Der Kernpunkt ist eigentlich viel eher, dass es die Wertschöpfung des deutschen Mittelstandes ermöglicht, den Weg frei macht und auch realisieren lässt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Und ich hoffe, dass wir auch den Zuhörern heute echt spannende Einblicke geben konnten in eine sonst immer, finde ich, sehr nicht versteckte, aber sperrige Welt, die man immer schwer greifen kann. Und Eli Five. Danke, dass du da warst.
Vielen herzlichen Dank. War sehr lustig und schön. Danke.
Vielen Dank.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.